Wir haben eine abfallende Innovationstätigkeit im Land und wir haben weltweit die Situation, dass vor allem Technologieunternehmen wertvoll und groß werden und wichtig sind und die eben genau hier nicht so häufig entstehen, wie sie könnten und auch nicht groß genug werden, wie sie könnten. Und das ist unsere große Aufgabe.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Diese Folge ist mal wieder eine Reportage von einer Veranstaltung, die extra gemacht worden ist für Mittelständler, und zwar auch wirklich kleine und mittelgroße, ganz speziell beim Thema künstliche Intelligenz und wie man sie konkret im Unternehmen implementiert. Hier auf dem Rheinland Day in Siegburg, Rheinland mit AI geschrieben, ganz pfiffig, den hat die Organisation Just Forward ins Leben gerufen, zum ersten Mal hier auch durchgeführt und ungefähr 300 mittelständische Betriebe eingeladen, oder zumindest die sind gekommen, aber eben auch viele aus der Wissenschaft, aus jungen Unternehmen, und der Austausch hier fand auf der großen Bühne statt, da moderiere ich auch noch, aber eben auch in ganz vielen Masterclasses und natürlich den Netzwerkgesprächen in den Pausen. Ich mache jetzt eine kleine Übersicht mit einigen der Gäste, mit denen ich hier gesprochen habe. Und ich glaube, da lernt man schon so manches durch für den unternehmerischen Alltag. Ich starte natürlich mit einem der Gastgeber der Veranstaltung, Julian Jogeschwar, Co-Gründer von Just Forward. Aber vielleicht, bevor wir zum Event kommen, Julian, erstmal die Frage, was steckt hinter Just Forward, eurer, Unternehmung?
Hallo Thorsten, danke, dass ich hier sein darf. Was steckt hinter Just Forward? Ich habe das Unternehmen vor 2,5 Jahren gegründet mit meinem Mitgründer Cord. Das war damals der Zeitpunkt, als ChatGPT rausgekommen ist. Wir waren beide vorher schon im KI- und im Digitalbereich tätig und wussten aber in dem Moment, dass das jetzt der Durchbruch von KI ist und KI jetzt eben zu einem Mainstream-Thema wird. Wussten aber auch, dass natürlich in Deutschland die Unternehmen, ähnlich wie bei der Digitalisierung, vermutlich nicht ganz so schnell an das Thema rangehen und da Hilfe benötigen werden. Und deswegen haben wir Just Forward gegründet, um Mittelständlern zu helfen, dieses ganze KI-Thema jetzt wirklich sinnvoll anzugehen.
Und jetzt eben diese Veranstaltung, rund 2 Jahre später. Was steckt dahinter für eine Idee? Wen führt ihr hier zusammen?
Die Idee dahinter war eine klassische Schnapsidee, weil wir auf die Idee gekommen sind zu sagen, okay, es gibt eben viele Konferenzen rund um Digitalisierung, auch inzwischen rund um KI. Die finden aber natürlich hauptsächlich in Berlin statt, in Köln, in Düsseldorf, in den großen Städten. Das sind aber nicht die Orte, wo die Industrie sitzt, wo der Mittelstand sitzt, sondern die sitzen ja eher in ländlicheren Regionen. Und ich komme eben aus dem Rheinland, bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, direkt gegenüber von der Event-Location zur Schule gegangen. Und für uns war das einfach der Grund zu sagen, hey, da wird jetzt was passieren in den nächsten Jahren und wir müssen die Unternehmen darauf sensibilisieren. Also lasst uns das doch machen, indem wir eine Veranstaltung zu dem ganzen Thema aufsetzen. So ist dann die Idee mit dem Rheinland-Day entstanden. Und 8 Monate Planung liegen hinter uns, zahlreiche schlaflose Nächte. Aber jetzt findet das Event statt und ich glaube, bisher kommt es auch gut an.
Ganz witzig, kleines Moment, können Sie natürlich nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir schauen tatsächlich auf den Schulhof des Gymnasiums hier, wenn wir aus dem Fenster gucken gerade, aber darum geht's nicht. Julian, tatsächlich, warum braucht es eine Veranstaltung, dieses Zusammenkommen aus deiner Sicht? Du bist ja auch einer der digitalen Generation hoch 20, aber trotzdem was Physisches?
Naja, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel künstliche Intelligenz um uns herum, aber wir brauchen am Ende noch die echte Intelligenz, um wirklich Fortschritt zu erzeugen. Und Fortschritt entsteht immer dann, wenn sich viele smarte Menschen zusammentun und daran arbeiten. Und das finde ich auch das Schöne bei der Veranstaltung. Auf der einen Seite haben wir eben die, ja, ich sage jetzt einfach mal, älteren Industrieunternehmer, die wirklich viele Jahrzehnte Erfahrung haben, einen unglaublichen Fundus an Wissen haben. Und dann auf der anderen Seite die jungen Tech-Unternehmen, KI-Startups. Und ich glaube, wenn wir die beiden Welten kombinieren, also diese Erfahrung, die deutsche Präzision, kombiniert mit dieser neuen Art auch zu denken, den diese jüngere Generation vielleicht hier hat, das Ganze digitaler zu denken, KI mitzudenken. Und wenn wir das kombinieren, glaube ich, haben wir als Land eine wahnsinnig große Möglichkeit, in Zukunft wieder deutlich erfolgreicher zu sein.
Ich malträtiere dich jetzt nicht mit der Generalfrage, wie man KI in die Unternehmen trägt, aber vielleicht eine Strukturierung. Was für Bereiche bei Implementieren von KI in meinem Unternehmen gibt es denn für dich?
Viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie häufig direkt mit dem Programmieren starten. Das wäre der Schritt, den ich als allerletzten empfehlen würde. Wenn wir an ein KI-Projekt rangehen, machen wir das in drei Phasen. In der ersten Phase Discover, also erst einmal sicherstellen, dass die Organisation, die Führungskräfte, die Mitarbeitenden verstehen, was überhaupt KI ist und was da gerade passiert. Wenn man das dann gemacht hat, dann machen wir die zweite Phase, nennen wir bei uns Define, also wirklich mal zu definieren, wo kann mir KI ein konkretes Problem lösen oder einen echten Mehrwert schaffen. Und erst wenn man das gemacht hat, also wirklich auch weiß, wofür man KI einsetzen möchte und nicht einfach KI einsetzt, um KI einzusetzen, dann kommt der dritte Schritt, die dritte Phase, nennen wir bei uns Deploy, also das Ganze dann wirklich auch umsetzen. Und da geht's dann eben Richtung Code, um einfach sicherzustellen, dass ich am Ende eine KI-Lösung habe, die halt nicht einfach nur eine tolle Lösung ist, sondern die mir echten Mehrwert bringt.
Julian, vielen Dank.
Ich danke dir. Was a pleasure.
Mit vielen dieser spannenden Gäste habe ich gesprochen. Einige zeige ich jetzt noch in den nächsten Minuten. Weiter geht es mit Tina Klüver. Mit der hat Julia nämlich tatsächlich auch eben auf dem Panel gesessen. Sie hat ein tolles Buch geschrieben mit vielen Erkenntnissen, wie es in Deutschland und seiner Zukunft weitergeht. Zukunft Made in Germany heißt dein Buch. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Das ist natürlich eine sehr kritische Hinterfragung. Ich würde sagen, ja, wir haben im Moment durchaus Herausforderungen und die müssen wir ernst nehmen. Wir haben eine abfallende Innovationstätigkeit im Land und wir haben weltweit die Situation, dass vor allem Technologieunternehmen wertvoll und groß werden und wichtig sind und die eben genau hier nicht so häufig entstehen, wie sie könnten und auch nicht groß genug werden, wie sie könnten. Und das ist unsere große Aufgabe.
Der Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen Seite und der Übersetzung ins Business bis hin zu konkreten Produkten am Ende gewinnen für Unternehmen ist ja in Deutschland nicht so ganz leicht. Es gibt sehr gute Positivbeispiele, auch regional, Ulm, Mainz, klar, die Unternehmen kennen wir, wir sind hier in Bonn gerade. Robotikstandort gewinnt, die Uni gewinnt da einen Preis nach dem anderen, aber ich kenne jetzt kein großes Robotikunternehmen hier. Haben wir da Defizite?
Ja, genau, das ist eine der Beobachtungen, die ich in meinem Buch auch darstelle. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt in der Forschung. Wir haben exzellente Forschung in Deutschland. Wir haben sehr gute Ergebnisse, viele Forscherinnen und Forscher, auch in den Technologien. Aber wir schaffen es noch nicht ausreichend, die dann auch in die Anwendung zu bringen. Das heißt, wir verschenken zwischen dem Ergebnis einer Forschung und der Nutzung dieses Ergebnisses in einem Produkt, verschenken wir eigentlich unser Know-how und unser Potenzial. Und häufig passiert es auch, dass aus dem Ausland diese Ergebnisse dann aufgegriffen werden und dort vermarktet werden. Und dann natürlich dort auch Wertschöpfung entsteht, basierend auf den Ergebnissen und bei uns nicht.
Der berühmte MP3-Player.
Genau, zum Beispiel.
Wie kann man das denn ändern? Wir gucken uns gar nicht, wie das mal gekommen ist, das dauert uns jetzt zu lange, sondern wir sind positiv und überlegen uns mal, wie kann man es denn eventuell ändern?
Es gibt viele Ansatzpunkte, diese Schwäche zu überkommen. Zum einen sind das strukturelle Gründe, also wir haben strukturelle Defizite einfach in der Art und Weise, wie unsere Forschung mit der Wirtschaft zusammenarbeiten kann und wie häufig es möglich ist, beispielsweise das Talente, also Köpfe zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hin und her wechseln. Solche Dinge, da können wir ganz strukturell rangehen und das ist auch möglich, das ist lösbar. Und wenn wir das wirklich verbessern wollen, dann müssten wir das eigentlich Schritt für Schritt einfach abarbeiten. Und das wird auch im Buch beschrieben, welche Schritte wir da gehen können. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch so ein bisschen an unseren eigenen, jeder an seinen eigenen Überzeugungen arbeiten. Also ich glaube, es ist schon auch viel die Frage, wie viel Innovation wollen wir denn? Also wir als Deutschland, deutsche Bürgerinnen und Bürger, wie viel Veränderung und wie viel Innovation wollen wir?
Müsste man abarbeiten, sagst du gerade, wer es genau müsste man? Also welche Rolle hat die Universität, aber auch die, wir haben ja auch Frauen, Unternehmerinnen und Unternehmer hier, die uns zuhören. Was könnten vielleicht auch die noch ein bisschen mehr tun?
Ja, ich sehe auf der Seite der Wissenschaft auf jeden Fall den Bedarf, die Verwertung und die Anwendung von Forschungsergebnissen noch stärker zu incentivieren. Im Moment gibt es im Wissenschaftssystem eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, also es gibt keine Notwendigkeit eigentlich, sich darüber Gedanken zu machen. Die Wissenschaft zielt auf die wissenschaftliche Publikation und das ist die Kennzahl Nummer eins. Und hier bräuchte es andere Kennzahlen und auch Belohnungssysteme dafür, wenn jemand sich neben dieser Tätigkeit auch noch dafür einsetzt, dass etwas beispielsweise in einem Start-up verwendet wird oder ein Ergebnis irgendwo an die Wirtschaft weitergegeben wird. Also da würde ich dafür plädieren, zum Beispiel eine weitere Kennzahl einzuführen, die das auch messbar macht. Und auf Seiten der Unternehmer und Unternehmerinnen denke ich, das Wichtige ist zu sehen, dass man Innovation aus der Wissenschaft auch abschöpfen kann. Und wir hatten mal eine sehr gute Quote für die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft in Deutschland. Und die sinkt. Die sinkt schon seit vielen Jahren. Und es gibt eigentlich gute Zusammenarbeiten, die man noch viel, viel stärker machen könnte. Und ich glaube, das ist etwas, da würde ich dafür plädieren. Ich habe letztens mit einem Startup gesprochen, also ein wirklich kleines Unternehmen, ne, gerade mal so 20 Leute, und die hatten eine Stiftungsprofessur ins Leben gerufen an der örtlichen Universität. Also da gibt es Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, und die würde ich auf jeden Fall anregen zu nutzen.
Die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Robotik ist wahnsinnig spannend. Für größere Mittelständler, aber eben auch KMU, denn Roboter in jeder Größe und Fasson werden damit von der Programmierung her, von der Handelbarkeit erschwinglicher. Darüber haben wir schon einige Folgen gemacht, und das ist auch hier auf dem Rheinland Day natürlich ein Thema, unter anderem auch gleich in der Masterclass, die mein jetziger Gast hält, Alexander Zorn vom IAIS Fraunhofer. Was macht ihr im Allgemeinen in diesem Zusammenhang?
Ja, wir sitzen hier zufällig direkt nebenan in St. Augustin und beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit der künstlichen Intelligenz, betreiben sehr viel Forschung in dem Bereich. Und für uns ist hier vor allem die Verbindung von KI und Robotik spannend, weil wir durch die Foundation Modelle, also die Sprachmodelle, wie man sie bei ChatGPT kennt, die Möglichkeit haben, Roboter zu steuern, zu programmieren und komplexe Aufgaben runterzubrechen und durchführbar zu machen.
Wie wird das nachher nützlich für Unternehmen? Also was ist dann sozusagen der nächste Schritt, wenn ihr fertig seid mit eurer Arbeit, dass es Unternehmen auch nutzen können?
Für viele Mittelständler vor allem ist es eine große Hürde, Roboter sich in die eigene Fabrik zu setzen, aber auch Maschinen von anderen Herstellern einzusetzen, weil diese in Betrieb genommen werden müssen oder häufig umprogrammiert werden müssen. Und das ist für den Mittelständler besonders kompliziert, weil er das entsprechende Know-how in der Regel nicht hat. Das heißt, er braucht die entsprechenden Integratoren, das Fachwissen von außen. Und Sprachmodelle geben einem die Möglichkeit, hiermit durch ein dialogbasiertes Modell möglichst einfach ohne Programmierkenntnisse oder entsprechendes Know-how eine Maschine einstellen zu können oder dann eben den entsprechenden Roboter zu programmieren.
Was glaubst du, wo werden Unternehmen auch dank dieser Kombination von KI und Robotik in einigen Jahren stehen? Darf man so ein bisschen in die Zukunft gucken? Habt ihr da so auch vielleicht Meilensteine oder Fernziele?
Ziel ist natürlich zum einen, vor allem einem Mittelständler die Möglichkeit zu geben, die Kontrolle zu behalten, diese Tools lokal auszuführen. Ich habe als Mittelständler wenig Interesse, dass Kamerabilder aus meiner Produktion in die Cloud oder an amerikanische Unternehmen gehen, weil auch meine eigenen Firmengeheimnisse da drin sind. Und das Ziel ist hier ganz klar, dass ich als Mittelständler zum einen solche Systeme einprogrammieren und steuern kann, in Betrieb nehmen kann, und zum anderen aber auch nachvollziehen kann, was gerade passiert, welche Aufgaben gelöst werden, wo es vielleicht noch hakt, und hier den Großteil selber in die Hand nehmen zu müssen, ohne ständig Beratung von außen zu brauchen.
Eben hat ja Ranga Yogeshwar, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, in seinem Impuls unter anderem darauf hingewiesen, dass dieses von den Amerikanern, was diese üblichen KI-Anwendungen, die wir ja alle kennen, angeht, sehr viel auf Wissensarbeit aus ist. Wir Deutschen, teilweise aber auch die Chinesen, glaube ich, sind ja eher auf den Einsatz von KI in der Produktionshalle gespannt, weil da ist doch der größere Hebel. Siehst du das auch so, wie Ranga es eben angedeutet hat?
Das ist natürlich ein ziemlich großer Hebel. Wichtig ist es immer, einem solchen Foundation, also Sprachmodell, möglichst viel Hintergrundwissen einzugeben. Und als Unternehmen, was viel solches Hintergrundwissen besitzt, besteht hier eine große Chance, die Modelle anzufüttern und dann wiederum zu nutzen. Da haben viele Unternehmen, vor allem die wir in Deutschland haben, einen unheimlich großen Datenschatz und Vorteil, den amerikanischen Unternehmen nicht haben, weil sie die entsprechenden Daten nicht haben.
Bei mir ist jetzt Florian Hanke, Senior Director Business Development DACH, vom global agierenden EdTech-Unternehmen Hybrid, das hier auf dem Rheinland-Day auch übrigens Workshops gehalten hat und natürlich mit all seiner Erfahrung auch dem Mittelstand hilft. Und wie genau, das erklärt er mir jetzt. Hallo Florian, grüße dich.
Wir haben vorhin im Workshop auch das ganze Thema Geofencing und Drive-to-Store angesprochen. Da gibt es diverseste Beispiele. Man kann mittels Geofencing Orte definieren. Das kann entweder die Konkurrenz sein oder es kann der eigene Store sein. Und so kann ich dann direkt meine Zielgruppe identifizieren. Bin ich bei dem direkten Mitbewerber, kann ich natürlich sehen, ich bin das ist ein potenzieller Kunde von mir und kann dann praktisch die Mitbewerber, identifizieren und auch sehen, wie viel vom Marktanteil ich ihnen abgreife. Beispielsweise jetzt aktuell habe ich mich unten mit einem Autohändler unterhalten, der hier immer im Raum auch tätig ist, der gesagt hat, es gibt die klassischen Konkurrenzen, kann man die mittels Geofencing vertecken, Personen, die direkt bei der Konkurrenz sind und sich dort zwischen 30 Minuten und 2 Stunden aufhalten, sind dann wahrscheinlich potenzielle Autokäufer im Lower Funnel, kurz davor, sich ein neues Auto zu kaufen, und dementsprechend kann man sie hier genau identifizieren.
Spannendes Beispiel. Kannst du noch ein anderes geben vielleicht, damit man noch einen besseren Eindruck bekommt?
Ganz viele kann ich bieten. Ob wenn es jetzt beispielsweise um Küchenstudios geht, ist jemand länger in einem Küchenstudio, hat jemand beispielsweise eine Autowerkstatt, ist jemand hier direkt bei der Konkurrenz, geht es um Winterreifenwechsel. Und so kann ich natürlich die Leute hier direkt erfassen und auch mittels des Kontexts mehr Relevanz rüberbringen. Das heißt, die Botschaft, die ich praktisch an meine Zielgruppe richte, ist natürlich um einiges interessanter für sie und wird nicht wirklich als Werbung dann wahrgenommen.
Welche Voraussetzungen braucht denn ein Unternehmen, um das zu nutzen, was ihr ihm anbietet? Also was ist da sozusagen notwendig für?
Man braucht gar nicht viel. Viele denken dann immer, dass man für KI erstmal ein riesiges KI-Strategiepapier braucht. Das, was wir umsetzen, man muss wirklich nur idealerweise uns helfen. Wer ist die direkte Konkurrenz, wenn ich ein Konkurrenztargeting oder Retargeting aufsetzen müsse? Aber auch hier können wir uns selbst schlau machen und dann Beispiele geben. Wer ist jetzt die direkte Konkurrenz, entweder lokal oder wo kann ich meine Zielgruppe dementsprechend noch erreichen? Das heißt, hier geht es eigentlich nur darum, zu identifizieren, was ist mein Ziel, was will ich, möchte ich im Endeffekt Footfall haben, möchte ich Leute bei mir direkt in den Laden reinbekommen, und dementsprechend können wir helfen, mit unseren Tools hier auf jeden Fall eine Lösung zu generieren.
Auch mein nächster Gast hat eine Technologie entwickelt und bietet sie auch für den Mittelstand an, die für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube ich, sehr spannend sein kann. Und zwar gerade, wenn es darum geht, die enge Ressource, hoch ausgebildete Fachkräfte, zu unterstützen, sodass die ihre Fähigkeiten optimal einsetzen können. Und zwar Sushil Bichganath, er ist Co-Founder von Octonomy. Hallo Sushil, grüß dich.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Was macht ihr bei Octonomy?
Mit Octonomy helfen wir Support-Tätigkeiten im Unternehmen gegenüber Kunden oder im Unternehmen selbst, die von hochqualifizierten Fachkräften ausgeführt werden, wie Mechaniker oder Physikern, die helfen wir zu automatisieren.
Sag mal ein Beispiel bitte.
Also zum Beispiel, wenn du eine hochkomplexe Anlage hast, eine Maschine, die letztendlich nur einmal in der Welt existiert, da gibt es dann Hunderttausende von Seiten von technischer Spezifikation. Und in der Regel hast du dann einen technischen Support, der im After-Sales-Bereich zum Beispiel helfen muss, diese Maschine zu reparieren, Ersatzteile zu besorgen. Und da verbringt man locker 25% seiner Zeit mit der Suche in diesen Dokumentationen, bevor man dem Kunden helfen kann. Und Octonomy hilft dir halt eben, die Antwort sofort zu finden auf eine einfache Frage oder auf eine komplexe Frage.
Klingt traumhaft. Für welche Unternehmensgröße ist das vor allen Dingen gedacht? Ein bisschen anders formuliert die Frage auch, was braucht man, um mit euren Tools arbeiten zu können?
Also wir haben festgestellt, also die Lösung als solches, die kannst du einsetzen für den Mittelstand, die kannst du auch im Enterprise-Bereich einsetzen. Und da kommen unsere Kunden auch heuer. Also es ist eher der mittlere, der gehobene Mittelstand und dann halt Enterprise-Kunden. Die Voraussetzungen dafür sind eigentlich minimalst. Also das, was du immer so sagst, du brauchst das Projekt vor dem Projekt. Du musst jetzt erstmal deine Daten aufbereiten, bevor KI überhaupt damit arbeiten kann. Das ist ja genau das, was wir mit Octonomy tun. Das ist gar nicht nötig. Insofern sind die Voraussetzungen minimal. Also wir brauchen einfach Zugang zu Dokumentation, Verständnis dazu, wie eine Tätigkeit ausgeführt werden muss, und manchmal auch Zugang zu den IT-Systemen, um dann wirklich automatisieren zu können.
Welche technologische Entwicklung steckt dahinter? Also irgendwie müsst ihr ja mal auf die Idee gekommen sein.
Ja, also wir sind ein Team von, sagen wir mal, Menschen, die sich mit KI vielleicht schon ein bisschen länger auseinandergesetzt haben. Leute, die bei Meta, bei Amazon, bei Stability AI, bei Aleph Alpha Grundlagenmodelle entwickelt haben. Und deswegen hatten wir, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis davon, wie du halt in hochkomplexen Umfeldern Daten verarbeiten musst, damit ein LLM, also die KI, diese Daten wirklich so lesen kann, dass du nicht in dieses Problem reinläufst, was eigentlich viele haben, nämlich Halluzination. Du kriegst ja immer eine Antwort, aber die ist manchmal, die klingt immer schlau, aber manchmal ist sie falsch. Das kannst du dir in solchen Umfeldern nicht leisten und dafür haben wir halt eben unsere Technologie gebaut, um Halluzinationen zu vermeiden.
Haben euch diese ausgebildeten Fachkräfte, die hochausgebildeten, die HR-Abteilung, die dahinter stecken, schon mal so einen Blumenstrauß vorbeigebracht, so nach dem Motto oder mit dem schönen Kärtchen drin, mein Job macht mir jetzt auch wieder richtig Spaß?
Also ich glaube, was ich total spannend finde, wir waren uns ja am Anfang nicht ganz sicher, wie wird das Angebot wahrgenommen werden. Und dadurch, dass beispielsweise im technischen Support, im Kundensupport, ist ja eine latente Überlastung der Fachkräfte. Jeder freut sich darüber, KI als Mittel einsetzen zu können. Und es ist eigentlich null Jobangst, die damit verbunden ist, sondern das, was wir eigentlich lösen, ist, dass die besten Leute, die so ein Unternehmen hat, die möglicherweise das gesamte Unternehmenswissen haben, aber die dann irgendwann in den Ruhestand gehen werden. Und du hast ja große Schwierigkeiten in Deutschland im Fachkräfte, durch den Fachkräftemangel, die richtigen Leute wieder nachrekrutieren zu können. Und KI oder Autonomy in dem Fall schließt halt genau diese Lücke, dass du das machen kannst. Und deswegen geht es gar nicht darum, Jobs zu automatisieren, sondern es geht darum, Teams in die Lage zu versetzen, ihren Job praktisch über Wasser zu bleiben und angenehm ausführen zu können. Und das ist genau das, was wir auch gesehen haben in der Praxis.
Das Schöne auf solchen Veranstaltungen ist ja, dass man selbst auch Dinge erfährt. Ich habe eben mit der KI-Agentin sozusagen von meinem nächsten Gesprächspartner kommuniziert, was ganz witzig war, fand ich, und auch ziemlich hilfreich. Die Rede ist von Dirk Arno Kasper. Er ist Solutions Manager bei Opitz Consulting, selber auch Podcast-Host. Heute darf er mal auf der anderen Seite des Mikros stehen sozusagen und hat wahnsinnig viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Grüß dich, Dirk. Hallo.
Ja, hallo Thorsten. Grüß dich.
Ja, wie glaubst du, in deinem Alltag kann künstliche Intelligenz mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern und natürlich denen, die dort arbeiten, helfen?
Bin ich mir ganz sicher, dass es ganz viele Einsatzpotenziale gibt. Die Schwierigkeit, die ich sehe, tatsächlich reden wir oft mit dem Mittelstand, ist die Frage, wie fange ich überhaupt an? Das heißt also, wie starte ich? Was ist der richtige Weg? Wie finde ich überhaupt die richtigen Use Cases? Wie finde ich überhaupt eine Strategie, um mir diese neue Technologie zu nutzen zu machen? Ich glaube, das ist der erste Hemmnis. Wenn das mal überwunden ist, gibt es unzählig viele Möglichkeiten.
Okay, das ist natürlich manchmal auch eine individuelle Frage, aber was sind so deine Ratschläge? Wo ist der Hebel im Moment auch am größten?
Was wir feststellen, ist auch auf Veranstaltungen, bei denen wir unterwegs sind, bevor man loslegt, muss man erstmal seine Datengrundlage genau anschauen. Das heißt also, bevor man startet, erstmal eine Analyse machen, was ist überhaupt los. Ich rate davon ab, einfach loszulegen, sondern sich vorher schon mal Gedanken zu machen, welche Daten sind vorhanden, auf die man aufsetzen kann, denn die braucht man und der Mittelstand hat viele Daten. So, da geht es jetzt erstmal darum, die Daten zu sichten, gegebenenfalls mit einem Datenscientist, damit man die Grundlagen hat und dann empfehlen wir strategisch vorzugehen. Das heißt, einmal zu überlegen, da gibt es unterschiedliche Formate, interaktive Formate, wie kommen wir an die richtigen Use Cases, was ist unsere Strategie, wo wollen wir hinkommen und dann auch zu überlegen, ja, wie ist unsere Vision und auch, wenn man loslegt, was ist ein Proof of Value? Das heißt, nicht nur ein POC zu machen, das sehen wir ganz häufig, es werden Dinge verprobt, die sind auch gut, aber es hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, wird da wirklich ein Problem mitgelöst? Sparen wir damit Zeit? Werden wir effizienter oder schneller? Und deshalb verlaufen ganz viele Initiativen im Sande. Deshalb unsere Empfehlung, am Anfang viel Zeit investieren und auch zu überlegen, ROI, POV, Proof of Value, welchen Nutzen bringt mir das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn, dass ich investiere? Wie sollte ich es machen? Welche Rahmenbedingungen muss ich berücksichtigen? Datenschutz und alles, was da dran hängt.
Wir haben eben in der Pause darüber gesprochen, wie deine KI-Agentin dir hilft sozusagen. Was tut dir denn und wie bist du auch da dran gekommen? Hast du das selbst programmiert? Gab es was out of the box, was du genutzt hast? Wie kam es dazu?
Also das, was ich dir gezeigt habe, was du gesehen hast, es gibt unterschiedliche Plattformen. Wir nutzen hier Fonio AI, das ist eine fertige Plattform, die ist GVO-konform. Und ist halt relativ einfach zu bedienen. Es geht komplett über Prompting. Das heißt, die ganzen, alles, was du da gehört hast, das ist Best of Class, was es so gibt. Das ist Sys 11. Dort kann man die besten Sprachen, weil ganz viel hängt auch mit Akzeptanz, hängt auch von der Sprache ab. Und dort werden die besten Sprachen ausgesucht. Ich liebe die Lena. Die hat so einen leicht österreichischen Akzent. Das hat, gibt so ein Urlaubsgefühl, wenn man mit ihr spricht. Und das macht es halt sehr leicht, mit ihr zu sprechen. Wie gesagt, das Verhalten wird prompt gesteuert. Was er erreichen soll, wird über prompt gesteuert. Und dann gibt es halt die Möglichkeiten, relativ einfach, ich nutze eine Automatisierungsplattform, make.com, um vor dem Gespräch Dinge zu machen, während dem Gespräch Dinge zu machen, nach dem Gespräch Dinge zu machen. Also das, was ich jetzt extra vorbereitet für heute, war ja im Grunde, ich schicke eine SMS an die Nummer des Anrufers mit meinem Link zu LinkedIn, um sich zu vernetzen. Ganz wichtiges Thema für mich. Und das zweite, eine Terminvereinbarung, bei dem halt wirklich auf meinen Kalender geguckt wird, wo ist ein freier Termin, und es wird an beide dann eine Einladung verschickt. So, allein nur diese Möglichkeiten, die geben ja schon riesige Möglichkeiten für Mittelstand, angefangen von Restaurants, Tischreservierungen, über Friseur, über Autowerkstätten, die halt mich erinnern können, im Oktober die rausrufen könnten mit so einer Technologie und sagen, hey, übrigens, es wird Oktober, November, wird kälter, wie wär's denn? Du hast deine Winterreifen sind eingelagert, willst du nicht mal zum Wechseln kommen, sollen wir einen Termin vereinbaren? So, und das geht rund um die Uhr. Das heißt, also 7x24, es geht halt immer. Und ohne, dass jemand dort beteiligt ist, wird automatisch ein Termin generiert. Also sind so drei Beispiele. Es gibt da sehr, sehr viel mehr, also immer, wo es um so Termine geht, wo man im Grunde Probleme hat, jemanden zu erreichen. Mit so einer Technologie jederzeit erreichen, und ich kann 20 Telefonate parallel führen, überhaupt gar kein Problem. Es geht auch noch mehr, da muss man noch ein bisschen an Hardware investieren. Also das sind, glaube ich, extreme Möglichkeiten für den Mittelstand, so eine einfache Technologie zu nutzen.
Das war unsere Reportage hier vom Rheinland Day. Ein paar Eindrücke habt ihr jetzt schon mitbekommen von Gästen. Weitere in Podcast werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen. Danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.